Doch bevor wir in dieses Thema eintauchen, hier die heißesten News der Herzenssache. Aktuell läuft die vierte Live-Runde meines großen Online-Kurses mit Kindern in Verbindung. Falls du die Anmeldung verpasst hast oder dir spätestens nach dieser Folge denkst, boah, das will ich auch, mehr Gelassenheit, Verbindung und Empathie in meinem Familienalltag, endlich verstehen, was meine Kinder mir mit ihrem Verhalten sagen wollen, dann setz dich noch heute auf die Warteliste meines Online-Kurses. So erhältst du zum Start einen exklusiven Wartelistenrabatt und erfährst als Erste bzw. Erster, wann es wieder losgeht. Für unfassbare 0 Euro bekommst du in meinem E-Book, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst, wertvolle Tipps für eine wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind und du hast Bock auf meine exklusiven Impulse, Strategien, Formulierungshilfen und Updates der GfK mit Kati, dann melde dich am besten direkt an für meinen Herzensletter und du bekommst deinen Eltern-Newsletter mit exklusiven Angeboten noch diesen Sonntag in dein E-Mail-Postfach. Alle Links wie immer in den Shownotes dieser Folge und oder du checkst einfach meine Webpage kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand, vollgepackt mit Impulsen der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag. Ich bin Kati Weber, Mama von 2 Kindern, Ehefrau, Patchwork-Mama, Moderatorin und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ich stehe mit meiner Arbeit und meinem Herzen vor allem Eltern und PädagogInnen für einen Alltag mit mehr Leichtigkeit, Verständnis und Sicherheit im Umgang mit der gewaltfreien Kommunikation zur Seite. Ich möchte dir helfen, zu verstehen, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. Meine Vision: Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Und hier noch ein für mich sehr wichtiger Hinweis, denn mit deiner Rezension zu meinem Podcast kannst du mich in meiner Wirksamkeit und meiner Vision unglaublich effektiv unterstützen. Also falls du Danke sagen möchtest für meine kostenfreien Impulse, dann schenk mir bei iTunes eine Rezension. Geht leider wirklich nur bei iTunes. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät, lade die Apple Podcast-App runter, geh auf Suche und gib Familie verstehen ein. Dann auf das Cover meines Podcasts klicken und dann weiter unten auf das Viereck mit dem Stift daneben steht, bewerten gehen. 2 Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Ich habe heute Peter Bär bei mir. Peter ist Psychologe, Buchautor, Gründer der Achtsamkeitsakademie, Podcaster, YouTuber sowie Ehemann und Papa. Ich freue mich ganz besonders, mich heute mit ihm über Achtsamkeit im Familienalltag auszutauschen. Unsere liebe Jennifer aus der GfK mit Kati Community hat uns wieder Fragen vorbereitet und führt uns durch unser Gespräch. Ah, und ich bin so aufgeregt, denn mein Team hat meinen Podcast für den Deutschen Podcastpreis eingereicht. Wenn auch du mich in meiner Wirksamkeit unterstützen möchtest, dann schenk diesem Podcast Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation in der Kategorie Wissen, deine Stimme. Den Link für Familie verstehen findest du in den Shownotes. Draufklicken und damit ein fettes Dankeschön dalassen für all meine Impulse in diesem Podcast. Ich sage danke für deine Unterstützung und für dich gibt es in der Mitte dieser Folge noch eine mega Überraschung, also auf jeden Fall dranbleiben. Und nun geht's los mit Peter Bär in Folge 78 A wie Achtsamkeit, wie du mit deinem Kind das Hier und Jetzt feiern kannst. Los geht's! Peter, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast. Ein großes Hallo an dich.
Hallo Kathi, schön, dass ich da sein darf.
Und es ist so, dass eine Followerin, eine Dame aus der Community, GfK mit Kati Community, hat sich bereit erklärt, uns Fragen zu stellen zum Thema Achtsamkeit in der Elternschaft. Und siehe da, es hat sich herausgestellt, die Jennifer ist auch ein großer Fan von dir.
Also, ja, das freut mich.
Peter, ja, haben wir was gemeinsam? Zumindest Jennifer haben wir gemeinsam. Und Jennifer stellt uns ein paar Fragen, über die wir uns dann austauschen, sofern wir möchten. Bist du also bereit, Peter, für Frage Nummer 1?
Sehr, sehr gerne. Let's do it.
Liebe Kati, lieber Peter, Achtsamkeit in der Elternschaft ist für mich so ein Modebegriff geworden. In einem Satz zusammengefasst, was ist Achtsamkeit in der Elternschaft für euch?
Ja, Peter. Oh wow, in einem Satz.
Ja, die hat sie wohl nicht mehr alle, die Jennifer.
Oh Gott. Nein, in einem Satz. Es ist ein gegenseitiges...
Eltern, Achtsamkeit, ja.
Achtsamkeit ist für mich in der Elternschaft ein gegenseitig bewusstes Lernen.
Mhm.
Ein Satz, aber ich kann es gerne ausführen.
Ja, das machen wir gleich. Wir nehmen uns den Raum einfach, Peter. für mich, wie kann ich das sagen, für mich bedeutet Achtsamkeit, präsent zu sein. Präsenz verbindet für mich Langsamkeit und Wahrhaftigkeit. Das bedeutet für mich, im Hier und Jetzt zu sein. Das wiederum bedeutet, ich mache den Satz ein bisschen länger, dass ich meine Bedürfnisse und die meines Kindes, dass ich mit denen in Verbindung bin, die erkenne und somit eine verantwortungsvolle Elternschaft lebe.
Wow.
Sind wir jetzt noch mitgekommen?
Klingt mega gut.
Ja, das ist die Hauptsache, Peter. Ich habe einfach ein paar Bindestriche eingefügt. Dann cool. Ist der Satz ein bisschen länger geworden. Ja, mir geht es einfach sehr um diese Verantwortung in der Elternschaft zu übernehmen. Und wenn Jennifer jetzt sagt, das ist so ein Modewort geworden, finde ich, ist unser Auftrag heute, Peter, ich weiß nicht, ob du dabei bist, dass wir mitgeben, dass, ob das jetzt für jemanden Modewort ist oder nicht, wie wichtig Achtsamkeit ist in der Elternschaft. Und du hast es gerade gesagt, es ist, ich habe es, glaube ich, eher aufs Kind bezogen und du hast es auf die Elternschaft, auf die beiden Teile der Elternschaft bezogen, oder?
Ich habe auf die Beziehung zum Kind bezogen. So, das Kind lernt von mir, wie Leben funktioniert, beziehungsweise von den Eltern oder den Bezugspersonen. Und gleichzeitig ist das Kind ja immer ein Spiegel von mir. Ich lerne unglaublich viel über mich. Und das heißt, ich spüre mich, das, was du da auch mit gemeint hast. Ich spüre, was macht es mit mir, wenn ein Kind extrem fordernd ist? Was macht es mit, wo sind meine Bedürfnisse? Gleichzeitig sehe ich, je älter ein Kind wird, das Kind als Spiegel, weil das Kind ist ja das Resultat aus unserer Erziehung oder ein Großteil. Natürlich bringt es einen eigenen Charakter, ein ganz eigenes Wesen mit, aber gleichzeitig prägen wir das Wesen, vor allem in den ersten 7 Prägungsjahren, ganz stark eben durch die Eltern. Und dann ist es oft so ein Spiegel, den wir nicht sehen wollen. Und Achtsamkeit ist dort, wieder dieses Bewusstsein zu schaffen, ich bin in Beziehung mit einem anderen Wesen. Und das ist für mich Achtsamkeit. Mhm. Und dort feinfühlig gegenüber mir bleiben, bewusst Raum schenken für das Kind. Und gleichzeitig, was bedeutet ein Modebegriff? Ein Modebegriff, natürlich geht es durch die Zeitungen und so weiter, aber Achtsamkeit bedeutet ja bloß im Endeffekt, bewusst bei dem zu sein, was man gerade ist. Und schau, was ist das Gegenteil von einer achtsamen Beziehung? Genau, was ist das Gegenteil von einer achtsamen Beziehung? Ich bin ständig am Handy, ich bin ständig am Gelb, bin ständig in meinem Kopf, bin ständig in meinen Themen. Soll ich dir ein cooles Beispiel für Achtsamkeit in Eltern im alten Zeit sagen. Ich habe ja auch hier so ein kleines Unternehmen, das, was ich hier in die Welt gebe, ist unglaublich gewachsen. Und das ist auch eine echte Herausforderung für mich. Mhm. Und dann, erst vor kurzem, das war letzte Woche, komme ich zu meinem 2 Jahre alten Sohn nach Hause. Und das Erste, was er mit großen leuchtenden Augen sagt, Papa, spielen. Und natürlich nehme ich mir Zeit zum Spielen. Und dann gehe ich dorthin zu ihm und gerade hat ein neues Feuerwehrauto bekommen und hatte so ein kleines Haus. Und was spielen wir? Feuerwehrmann löscht das Haus. Kaum ist das Haus gelöscht, brennt es schon wieder und muss wieder gelöscht werden. Und dann kaum ist es wieder gelöscht, brennt es wieder und es muss wieder gelöscht werden. In mir ist der Kopf am Anfang noch, oh, ich hätte die E-Mail noch schreiben müssen, das hätte ich noch erledigen müssen, das ist noch. Das heißt, der Kopf ist noch wo ganz woanders. Und Achtsamkeit bedeutet dort für mich, das zu erkennen, wo ist denn mein Geist gerade? Was bringe ich gerade in meinem Körper mit für Emotionen? Aber dann wieder diese Kunst zu sagen, okay, ich bin jetzt bei meinem Kind. Und wir löschen 10.000 Mal das gleiche Haus.
Genau, mindestens, Peter, mindestens. Ja, ich sehe das so wie du, das zu erkennen, wo ich gerade bin und dann eben in diese Verantwortung zu kommen und sagen, ich möchte jetzt hier präsent sein, weil das jetzt hier gerade meine Aufgabe ist. Oder ich entscheide, jetzt in dem Beispiel von dir zu sagen, nach dem 3. Mal löschen, stehe ich auf, mache diese E-Mail noch und dann komme ich wieder zurück. Auch das kann ich ja achtsam entscheiden. Nur nicht dieses, ich stehe zwischen den Stühlen und eigentlich hätte ich noch und eigentlich das noch und eigentlich will ich mit dem Kind und eigentlich könnte ich noch. Ach Mist, und das hätte ich eigentlich auch noch machen können. Dann sind wir auf 5.000 Hochzeiten und auf keiner sind wir wirklich. Ist auch irgendwie blöd.
Ja, sehe ich total.
Also, dann hat Jennifer eine zweite Frage für uns. Wollen wir uns dieser Frage widmen?
Wie seid ihr zum Thema Achtsamkeit gekommen? Gab es da vielleicht einschneidende Erlebnisse, Gedanken, Erfahrungen in eurem Leben, die vielleicht richtungsweisend waren?
Möchtest du beginnen, Kathi?
Tja, überlege ich jetzt. Ich muss mir drüber nachdenken, ob es gewisse Erfahrungen gab. Also es hat tatsächlich, glaube ich, eher mit meiner Elternschaft begonnen. 2007 bin ich Mama geworden, 2006 war ich schwanger. Ist logisch. Und ich habe halt genau das gemerkt, was du beschrieben hast eben. Ja, dass überall diese Brände sind, also auch bei mir, ja, wenn wir es in dem Bild von deinem Sohn bleiben, überall so Brände sind, die gelöscht werden wollen. Und ich bei keinem wirklich da war. Und ich habe gemerkt, dass das dazu geführt hat, dass ich total unausgeglichen war, viel schneller an die Decke gegangen bin, als mir lieb ist. Und da habe ich angefangen, unter anderem mich auch mit Achtsamkeit zu beschäftigen, nämlich mit der gewaltfreien Kommunikation. Und da ist Achtsamkeit ja auch ein Teil, weil Achtsamkeit ein Bedürfnis ist jedes Menschen. Und so wie viele andere Bedürfnisse auch. Und ich habe verstanden, dass Achtsamkeit ein wichtiger Bestandteil ist, um die Bindung, die Eltern-Kind-Bindung herzustellen, dass die wachsen kann, dass einfach eine sichere Eltern-Kind-Bindung da ist. Und wenn Jennifer fragt, ob es bestimmte Auslöser gab, dann war wahrscheinlich ein Teil der Auslöser, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, mein Verhalten in meiner jungen Mutterschaft. Ja, dass ich Sachen gemacht habe, die mir einfach nicht gefallen haben. Wo ich gesagt habe, okay, wo kommt das her? Warum explodiere ich so schnell? Warum nervt mich so schnell was? Ich möchte doch eigentlich eine ganz andere Mama sein. So, ja. Das war wow, damals, spannend. Schon lange her, Peter, ne? Das sind jetzt 15 Jahre.
Wow. Ja, schon lange auf der Reise quasi. Cool.
Ja, genau. Ich glaube, das war so, ja. Wie war es bei dir?
Aber mir hat es ja auch vor über 12 Jahren, ne, 12 Jahre knapp, also über 10 Jahre sind auf jeden Fall schon her, begonnen, wo ich damals Ingenieur war in der Automobilbranche. Also das heißt, ich habe zweimal studiert, einmal Psychologie, das war mein letztes Studium. Davor war ich eine Zeit lang Ingenieur und bin dort völlig ausgebrannt. Also nicht nur so ein bisschen, sondern völlig. Es war an einem Punkt, wo ich dann auch zusätzlich dann noch eine Angsterkrankung entwickelt habe, wo ich mich kaum mehr getraut habe, das Haus zu verlassen. Gleichzeitig war ich völlig ohne Energie, dunkelschwarze Augenringe. Jeden Morgen um 4 Uhr bin ich mit Panik aufgewacht. Und das über Jahre habe ich mich quasi so in die Arbeit geschleppt, bis es einfach nicht mehr gegangen ist. Mhm. Und bei mir war es dann so ein ganz dramatisch. Ich weiß sogar noch den Tag. Es war dann wieder nach einer 2-wöchigen Dienstreise. Ich komme zurück. Die Dienstreise habe ich 2 Wochen keine Sekunde geschlafen. War ständig auf Panikmodus. Ich weiß nicht, wie menschlicher Körper das aussieht. Aber ich habe mich damals irgendwie so unter Druck gesetzt, so dieses in diesem Bild, ich muss funktionieren, ich muss jedem gerecht werden, ich muss da irgendwie das alles schaffen. Dann komme ich zurück, quäl mich am Montagmorgen wieder aus dem Bett, gehe ins Badezimmer und sehe dort einen Menschen, den ich nicht mehr erkannt habe.
Ach, Maja.
Dunkle Augenringe, ich habe gezittert, ich hatte Panik, ich habe kaum mehr aus dem Haus gehen können. Und für mir war dort ein rettender Gedanke von, hey, du kannst das nicht mehr so dein Leben lang weitermachen. Du kannst nicht
bis 60. Die Frage ist auch, wie lang dein Leben dann noch ist, ne?
Also, das ist die nächste Frage. Die Gesundheit leidet ja massiv darunter. Psychosomatische Störungen haben da schon längst alle begonnen. Und da kam eben dieser Gedanke von, was brauchen wir, um glücklich zu leben? Was brauchen wir, um ausgeglichen zu leben? Und das hat mich immer auf diese Reise gebracht. Ich habe dann Psychologiestudium begonnen, alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Und habe mich halt dann über das Psychologiestudium bin ich in Verbindung mit der Achtsamkeit gekommen. Erst konzeptionell, also als Idee aus einem Teil des Studiums und dann später aus einer extrem tiefen Meditationspraxis, wo ich wirklich Wochen am Stück 15, 16 Stunden am Tag meditiert habe in einem Kloster. Bin dann zum Zen-Buddhismus quasi gekommen. Das ist eine buddhistische Tradition, wo ich wirklich den Kern herausfinden wollte, um was geht's hier auf dem Planeten. Und das ist so meine Reise gewesen. Das heißt, es war ein ganz großes Leiter, und aus dem ich herausfinden durfte und habe das dann irgendwie so mit dem Weg der modernen Psychologie, buddhistische Psychologie. In der Summe ist das halt das, was ich jetzt mache, aber so bin ich mit der Achtsamkeit in Berührung. Also für mich war es lebensrettend.
Ja, ich finde das so spannend, weil die Geschichten so unterschiedlich sie sind und doch sind sie dann am Ende sehr ähnlich. Ne? Ich habe ja auch genau daraus für mich was entwickelt, also meine Vision entwickelt und lebe ja nun auch meine Vision und meine Berufung genauso wie du. Und es ist so dieses, ich erkenne mich kaum wieder oder was ist passiert mit mir? Wer bin ich jetzt? Und wie komme ich dahin, wer ich sein möchte? Und da haben wahrscheinlich wir beide einmal die Achtsamkeit entdeckt und vieles andere eben auch, du hast es erwähnt, und dann den Mut gehabt, diesen Entschluss zu fassen. Es ist ja auch für dich, du hast gesagt, ich ändere mein Leben, du wirst deinen Job gekündigt haben und bist wieder ins Studium gegangen. Und auch ich habe viele Entscheidungen getroffen und habe mich von Dingen verabschiedet. Das ist schon spannend, ja. Nur ich glaube, wenn du dich mit der Frage beschäftigst, wie kann ich das Leben führen, in dem ich mich wohlfühle, ja, dann Und wenn du dir die wahrhaftig stellst, die Frage, und dir zutraust, wahrhaftige Antworten zu geben, dann dürfen solche Veränderungen stattfinden. Das finde ich schon immer sehr bewundernswert.
Zwangsläufig kommen Veränderungen. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der mehr als 3 Jahre meditiert, bei dem sich das Leben nicht grundlegend verändert hat. Schau, wenn wir bewusster werden, steigen wir aus aus diesen alten, ungesunden Mustern, die unser Leben einfach nicht gedient haben. Und jegliche innerliche Veränderung spiegelt sich ja automatisch im Außen. Das heißt, wenn ich andere Emotionen in mir fühle, andere Gedanken denke, dann ist ja mein Verhalten anders. Und mit diesem anderen Verhalten erzeuge ich mir ein anderes Leben. Und darum ist für mich, und Achtsamkeit ist die Grundlage. Ohne Achtsamkeit bekomme ich nicht mit, was geht inzwischen meinen Ohren eigentlich ab und was fühle ich eigentlich im Körper. Und das Verhalten ist bloß das Resultat aus unserer Prägung, Konditionierung und Sozialisierung. Das heißt, meistens was in den ersten 7 Prägungsjahren entsteht. Und ja, es gibt gut, ja Psychologen, die sagen, die ersten 7 Prägungsjahre, das Leben ist nur eine Wiederholung aus den ersten 7 Prägungsjahren.
Na, scheiße.
Bin ich nicht davon überzeugt, weil es Bewusstsein gibt, aber ja.
Ja,
Und darum ist auch Achtsamkeit so wichtig. Schau, wenn es unsere Kinder so prägt, die ersten Jahre.
Und du hast ja auch von diesem Funktionieren gesprochen, ne? Also du hast, es hat sich für mich wirklich so angehört wie so ein Roboter, als du von deinem alten Job erzählt hast, ja. Und das ist das, was ich, wo ich ja so gerne raus möchte, dass die Eltern es schaffen, wegzukommen von diesem Gedanken, dass Kinder funktionieren müssen, sondern dass wir in die Verbindung kommen und in die Freiwilligkeit. Und dafür brauche ich eben diese Präsenz in der Elternschaft. Und da ist für mich die Achtsamkeit einfach ein Teil von verschiedenen Teilen, was so enorm wichtig ist, um in dieser Verantwortung sein zu können, weil die Kinder können das für uns nicht übernehmen. Die Verantwortung ist viel zu groß. Ja. Und was für ein Geschenk, wenn die Kinder das, wie du hast es vorhin schon erwähnt, mitbekommen, wenn wir dieses Vorbild leben. Ja, wie kann ich mit Stresssituationen umgehen? Ich habe immer die Wahl und ich kann entscheiden, völlig hektisch durch die Gegend zu rennen und wahnsinnig zu werden, oder ich kann entscheiden, ich setze mich hin und ich kann auch mit Kindern Achtsamkeit leben. Viele sagen dann ja auch so, das geht ja gar nicht, das ist ja ganz schön und gut, dann kann ich da irgendwie eine Stunde meditieren. Naja gut, mit Kindern eine Stunde meditieren, mit einem 3-jährigen Kind ist eine große Herausforderung, das möchte ich niemandem zumuten. Nur du darfst dich hinsetzen. Ja, und du darfst, ich finde immer, meditieren heißt ja auch nicht, ich muss da sitzen, Augen zu und ich bewege mich nicht und atme. Wenn ich mit meinen Kindern meditiere, dann bin ich schon auch anwesend. Ich meditiere, mal setzt sie sich daneben und hält die Hand, dann geht sie um mich rum, dann spielt sie alleine. Also das ist nur dann, ich darf mich auch frei machen von bestimmten Mustern, die mir Leute geben. Nur ich kann mit Kindern Achtsamkeit leben. Also davon bin ich überzeugt. Ich tue es selber.
Unbedingt, unbedingt. Und wir dürfen mal eins verstehen. Ein Kind ist erstmal völlig Präsenz. Schau, Achtsamkeit zu definieren ist blödste und schwierigste überhaupt. Aber wenn man es versuchen würde, würde man sagen, es ist die Dinge wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Was machen Kinder? Große leuchtende Augen. Ne? Und die haben noch keinen konzeptionellen Verstand, der irgendwie überall aufspringt und alles in Kategorien teilt und alles irgendwie bewertet. Und wir dürfen eigentlich nur diesen kindlichen Geist wahren. So, wenn ich philosophisch werden darf, Kathi.
Gerne.
Jesus hat so schön gesagt, if you want to enter the kingdom of heaven, you have to become like a child. Er deutet auf diesen kindlichen Geist hin. Im Hinduismus heißt es, der kindliche Geist ist der erleuchtete Geist. Es ist dieser nicht konzeptionelle, wache, offene, präsente Geist. Oder im Buddhismus heißt es Beginner Mind. Das heißt, alle Weisheitstraditionen unserer Menschheitsgeschichte deuten ja immer auf dieses hin. Das heißt nicht, dass wir werden müssen wie Kinder, aber dieses bewertungslose, offene, wahrnehmende Sein. Und wenn wir das in uns wahren, dann wahren sich das die Kinder auch in sich. So, dann sehen sie, oh, das ist Leben. Ich habe Raum, einfach so mich auszudrücken. Und entwickeln eine ganz natürliche Achtsamkeit. Das ist etwas Angeborenes. Schau, was ist das Gegenteil von Achtsamkeit? Das Gegenteil von Achtsamkeit ist das völlige Verlorensein in seinem konzeptionellen Geist, der sich ständig Sorgen macht über die Zukunft, ständig in der Vergangenheit hängt, ständig hektisch betriebs und irgendwie nach oben und unten springt. Das ist nicht der kindliche Geist. Das ist der geprägte, konditionierte, sozialisierte Geist. So, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, wahren wir eigentlich dieses Geschenk im Kind und es praktiziert automatisch mit.
Ich sag gerne, beobachte dein Kind, ist, ne? Da ist so viel da und guck, was dein Kind gerade im Moment macht. Alleine das Kind zu beobachten, ist ja schon ein achtsamer Moment, ne? Nur schau mal, wie dein Kind Achtsamkeit lebt, davon kannst du ganz viel nehmen. Und was ich gerade ganz spannend finde, wo du gerade gesagt hast, darf ich philosophisch werden, in der gewaltfreien Kommunikation, der erste Schritt in der Technik, die Mascha Rosenberg entwickelt hat, geht es ja darum, rauszukommen aus der Bewertung und rein in die Beobachtung zu kommen. Und Kinder haben das, die bringen das mit, die beobachten. Ja? Nur dieser sozialisierte Geist, der bewertet erstmal. Wir brauchen Schubladen und dann packen wir da rein und das ist nicht gut und das ist schlecht und das ist richtig, das ist falsch. Und natürlich darf ich auch mein eigenes richtig und falsch erstellen und darf ich auch immer wieder hinterfragen. Nur das ist eigentlich eine total schöne Message zu sagen, schau dir deine Kinder an, da steckt so viel Potenzial drin. Und den Anteil haben wir ja immer in uns, wenn wir uns damit verbinden, der ist ja da.
Total, total. Es ist ja vor dem Denken. Wenn kein Gedanke im Kopf ist, bist du ja trotzdem da. Es ist diese Präsenz da. Diese Präsenz nennen wir einfach Achtsamkeit. Das ist ein Wort für etwas, das da ist, du bist sozusagen. Und dann ist halt, wir westlich geprägte Menschen sind einfach völlig absorbiert in unseren Gedanken, völlig absorbiert
die sind
in
ich tue.
Lebensproblemen.
Die sind statt ich bin da, sind die so, ich tue. Immer tun, immer machen, immer Strategien, immer sofort Lösungen finden. Machen.
Und man könnte auch Achtsames machen, das ist ja nicht der Punkt. Aber so,
ja, stimmt, nein.
So, und da dürfen wir wieder zurückgehen. Und dann ist es für mich, und das ist, glaube ich, dieses Eingehende, was ich gemeint habe, ist dieses gegenseitige Lernen. Die Kinder lernen, was bedeutet es, wie kann ich mich in der Welt verhalten, wie kann ich in der Welt mich bewegen, wie funktioniert die Welt dort draußen, und gleichzeitig können Eltern lernen, wie kann ich präsent sein, wie kann ich in dieser Welt, wo Kinder sind, leben. Und so ist es ein gegenseitiges, schönes Lernen. Siehst du, jetzt macht mein Zitat am Anfang sogar noch Sinn.
Ich habe nie dran gezweifelt, Peter, ich habe nie dran gezweifelt. Wir machen eine kurze Unterbrechung für die absolute Überraschung in dieser Podcast-Folge. Wie ist das bei dir? Nervt dich ein Nein deines Kindes? Fragst du dich, warum es nicht einmal Ja sagen kann? Bist du das ewige Diskutieren leid? Du wünschst dir mehr Kooperation und weniger Machtkämpfe? Dann habe ich jetzt ein einmaliges Geschenk für dich und deine Elternschaft. Ein 5-tägiges Online-Programm für 0 Euro aus Nein mach Ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt. Melde dich jetzt an und starte mit mir am 6.5.2022 in einen Familienalltag voller Kooperation und Leichtigkeit. Ich begleite dich 5 Tage lang. Du bekommst von mir täglich eine Sprachnachricht mit einem Impuls zum Thema des Tages, ein Video, in dem ich dir wertvolles Wissen an die Hand gebe, eine Aufgabe als PDF, die du mit Hilfe meiner Impulse lösen kannst, und einen Telegram-Channel für deinen Austausch mit der GfK mit Kati Community während der Challenge. Klingt geil, ist geil und es kommt noch besser, denn wir feiern unseren Prozess an Tag 5 bei einem gemeinsamen großen Live-Online-Event mit vielen weiteren Impulsen, Rollenspielen und einer weiteren exklusiven Überraschung für dich. Link findest du unter kw-herzenssache.de oder in den Shownotes dieser Folge. Wir sehen uns also in der 5-tägigen Online-Challenge aus Nein, mach Ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt, für 0 Euro. Ich freue mich auf dich. Lass uns mal hören, was Jennifer jetzt von uns möchte.
Und jetzt nicht Butter bei die Fische, sondern Buddha bei die Fische. Wie genau lebt ihr persönlich für euch und mit euren Kindern im Alltag eure Achtsamkeit?
Ja, eins. Wir haben da bestimmt mehrere. Peter, jetzt bist du dran. Ich habe eben angefangen.
Soll
Hast
ich
du
anfangen?
Was parat? Ja, du darfst, ja. Du sollst nicht. Ich kann es uns auch machen. Hier ist kein Muss.
Ja, sehr gerne. Momentan, also es gibt ganz viele Stationen und Achtsamkeit ist ja nicht so, ich sage, okay, ich mache jetzt ein Achtsamkeitsding an und danach mache ich wieder auch. Achtsamkeit ist etwas, wie ich das Leben erfahre, wie ich meinem Leben begegne, jeglichen Lebensbereich. Gleichzeitig, wenn ich jetzt so eine Art Insel von dem rauspicken müsste, was zurzeit, gerade aktuell, ein Thema bei mir ist, ist mein Handykonsum. Mein Handykonsum, vor allem, wenn ich bei meinem Sohn bin.
Ist so spannend, dass du das ansprichst. Das ist das Erste, worüber ich nachgedacht habe gerade, als Jennifer gefragt hat.
Weil es so etwas, so etwas Dominierendes in unser aller Leben ist. Und jetzt kommt was Spannendes. Schau, jetzt bin ich Meditationslehrer, der schon wirklich tausende Stunden auf Meditationskissen gesessen ist. Das ist jetzt kein Witz, die Zahl. Also ich bin wirklich manchmal Monat am Stück, jeden Tag, ich habe es gerade schon gesagt, 14, 15, 16 bis zu 18 Stunden. Und gleichzeitig ist dieses Ding ja so konzipiert, dieses Handy, dass es unsere komplette Aufmerksamkeit zieht. Es ist so konzipiert, dass es uns auch süchtig macht. Das heißt, man kann sich dem nicht entziehen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich merke, ich nehme wieder wahr, dass ich oft, während ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, mein Handy auf einmal in der Nähe habe. Und zu meinem Handy greife. Und dann habe ich das erstmal bewusst wahrgenommen. Und jetzt kommt das Lustigste. Ich habe mir ein Handy-Safe gekauft. Weil ich gemerkt habe, am Anfang war es gar nicht so leicht. So, das, ich habe mir erstmal eine Gewohnheit geschaffen, wenn ich nach Hause komme und der kleine Mann kommt, Papa, willst du mit mir spielen, kommt mein Handy an einen separierten Ort, wo ich es nicht mal in der Nähe habe, um dann mit dem Kind zu sein. So, das ist keine spezielle Achtsamkeitsübung, aber die Bewusstheit über mein Verhalten, was da eigentlich gerade passiert, gibt mir die Möglichkeit, den Raum, mein Verhalten zu verändern. Und das ist ja, in dem steckt ja wieder dieses Achtsame drinnen. Es gibt eine andere Definition von Achtsamkeit, die heißt, zwischen äußeren Impuls und eigener Reaktion schaffen wir Raum für eine kluge Entscheidung. Und genau das war das dort, dass ich einfach sage, ich möchte nicht so viel konsumieren vor ihm, weil er das Verhalten nicht nur adaptiert, sondern ich einfach nicht präsent mit ihm bin. Und ich weiß, es ist mal so ein Zufluchtsding, dass wir sagen, wir lenken uns gern ab, weil es unserem Gehirn immer diese Mini-Dopamin-Stöße gibt, dass wir uns kurz in eine andere Welt retten. Aber am Ende ist es nicht so gut, das Verhalten. Es ist manchmal okay, aber ich möchte nicht überstrapazieren.
Ich merke das selber, was das bei mir auslöst. Ne? Es gibt gewisse Berufsphasen, die wirst du auch kennen, wo ich sehr viel präsent bin in der Arbeit, also ich sag mal nach außen präsent, wo ich sehr viel mit dem Handy zu tun habe, in den sozialen Netzwerken arbeite. Ja, also es ist ja auch ein Arbeitsgerät für viele und für mich auch. Und ich habe vor Jahren angefangen, einmal im Jahr 3 Wochen das Handy auszumachen im Sommer. Ich mache 3 Wochen Flugmodus. Ja.
Wow.
Wann habe ich das erste Mal gemacht? Also, naja, da wird der Günther, mein Sohn, wird vor 7 Jahren vielleicht, da war der 7. Ja, weil da nahm das auch zu mit den Handys und so. Damals, weißt du noch, Peter? Damals, da gab es die anderen Handys, die sahen anders aus. Und nein, Scherz. Und da hatte ich eben so einen ähnlichen Prozess und habe ich auch eine Handyschublade eingerichtet. Also mein Handy, wenn ich nach Hause komme, kommt das in so eine Schublade rein. Mittlerweile habe ich 2 Handys, ein privates und ein geschäftliches. Auf dem privaten habe ich nur ganz bestimmte Nummern und habe keine beruflichen sozialen Netzwerke am Start. Und da erreicht mich auch keiner aus der Firma. Einmal im Jahr ist jetzt schon 2-mal im Jahr geworden, weil es einfach die geilste Zeit überhaupt ist. So ein unfassbares Geschenk, was ich mir und meiner Familie damit mache. Diese Präsenz, das ist pures Glück, wirklich, was ich in dieser Zeit, aber ich bin natürlich die ersten 2 Tage voll auf, ich bin voll ab, also ich bin am Arsch, ist wie Entzug, ja, ist kalter Entzug, wirklich. Ich habe nichts, was ich so. Und dann kommt ich nehme ganz anders wahr, ich rieche anders, ich gucke anders, ich spüre anders. Es ist der reinste Wahnsinn. Und wenn ich dann zurückkomme, weil es Teil meines Jobs ist, den ich wirklich liebe, es fällt mir so schwer die erste Woche. Es fällt mir so schwer. Und dann dauert das 2 Wochen und ich bin wieder voll drauf. Ja. Und deswegen habe ich mir 2 Handys besorgt, weil ich mit meiner Tochter zum Beispiel, die Kinder sind 9 Jahre auseinander, deswegen ist das immer so ein bisschen, also der Große ist halt alleine unterwegs. Und mit der Kleinen habe ich angefangen, wir haben uns einen Pony bei eBay Kleinanzeigen besorgt, weil ich bin früher leidenschaftlich gern geritten. Und 3-mal die Woche habe ich es jetzt eingerichtet, dass wir da hinfahren. Also wir fahren raus, ja, raus aus der Stadt und ich lasse mein Arbeitshandy zu Hause. Das ist so geil. Ich lege es ab und denke noch, ich kann nicht gehen. Ich bin unersetzbar. Es müssen jetzt noch diese und diese Dinge erledigt werden. Ich bin kurz vor Migräne, also wenn es so ganz dramatisch ist, ja. Und ich lasse es liegen, weil ich habe einen Deal mit mir, ja. Und ich fahre raus mit ihr. Und ich komme wieder und es ist, als ob ich den schönsten Tag meines Lebens hatte. Und 4 Stunden vorher habe ich noch gedacht, ich muss diese Mails beantworten. Und ich beantworte sie am nächsten Tag. Das ist einfach so schön.
Ich glaube, jeder Podcast-Hörer und jeder Podcast-Seher hier darf das mal als wahnsinniges Geschenk von dir ansehen, was du da gerade gesagt hast. Und vor allem auch die Qualität an Leben ohne und mit. Und wenn man das einfach mal auch persönlich erlebt, und ich erlebe das ja auch sehr oft, weil ich immer noch regelmäßig Retreats bin, jetzt, wo ich seitdem ich Papa bin, nicht mehr ganz so oft und nicht mehr ganz so intensiv, weil mir das Herz zerreißt, so lange von ihm weg zu sein. Aber gleichzeitig ist es genau das, was du beschreibst. So am Anfang merken wir diese Addictiveness, diese Sucht, was ja eigentlich eine Dopaminsucht ist, weil über das machen alle sozialen Netzwerke und auch das Handy selbst uns süchtig sozusagen. Und dann haben wir diese Phase von, wir sind auf Entzug. Das ist ein wirklicher Entzug für unseren Körper. Wir merken, und dann auf einmal kommt so eine Ruhe. Und dann kommt genau das, was du sagst. Alle anderen Sinneseindrücke werden wieder intensiver. Man schmeckt mehr, man riecht mehr, man ist präsenter. Und auf einmal merkt man auch, man ist happier. Oh, man ist eigentlich glücklicher. Und nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Und das ist eigentlich auch, das steckt im Geschenk der Achtsamkeit drin, dass man lernt, präsent zu sein. Und auf einmal merkt man, dass man happy ist, ohne irgendwie groß etwas zu haben. Und das ist eigentlich das, was uns dieses Mini-Dopamin ständig gibt, durch Social Media scrollen, das, was uns ablenkt von den inneren, unangenehmen Empfindungen, dass das uns eigentlich langfristig nicht so happy macht. Und da wir aber trotzdem in dieser Welt leben, so auch ich, dürfen wir irgendwie einen Weg finden, was ist die goldene Mitte? So, genau. Ich glaube, das ist immer, diesen mag ich an der buddhistischen Philosophie. Buddha hat immer versucht, die goldene Mitte zu finden. Und auch dort dürfen wir jeder für sich persönlich eine goldene Mitte finden. Was ist die eigene goldene Mitte in dem Konsum?
Das ist so schön, dass du sagst, bei mir heißt es immer, dass jeder und jeder Mensch die Fähigkeit hat, eine Lösung für sich zu finden. Also, ne, du hast gerade eine Erfahrung von dir geteilt, ich habe was geteilt. Das heißt nicht, dass jetzt alle, die das hören, sagen, das muss ich machen, um Achtsamkeit zu erfüllen, ja. Es ist eine Einladung, dahin zu hören. Du kannst dich beobachten, genauso wie du dich auch beobachtet hast, und du kannst deinen eigenen Weg damit finden. Und Jennifer hat ja gefragt, was wir noch so teilen können. Also Handynummer ist einfach ein Wahnsinnsding, ja, wenn es um Achtsamkeit geht. Und ich empfehle es einfach so sehr zu gucken, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, ist es wirklich zwingend notwendig, das Handy zu haben, in der Hand zu haben, ja, weil es du kannst dann nicht präsent sein. Und auch achtsam das Handy zu benutzen, also den Konsum des Handys. Auch darüber kann ich ja nachdenken, weil du vorhin auch gesagt hast, ich kann auch achtsam handeln, ne? Nicht nur achtsam beobachten, sondern achtsam handeln. Ich habe so ein paar Sachen entwickelt im Laufe der Jahre, auch von Thich Nhat Hanh teilweise übernommen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, die Glocke. Das ist ein Ritual, was er hat, wenn du Glocken hörst, dass du kurz innehältst und den Glocken zuhörst, egal wo du bist, ja. Und das habe ich so für mich übernommen, und meine Kinder kennen das, wenn wir hier in Berlin unterwegs sind oder auch im Urlaub oder so und die Glocken klingeln, wir bleiben stehen. Ja, wir bleiben kurz stehen, das mache ich auch, wenn ich zur Arbeit fahre, es ist eine Kirche auf dem Weg, und wenn sie läutet, halte ich an, höre, wie es läutet, und dann setze ich auf und fahre weiter. Das ist nur sowas, es ist eigentlich so einfach, ne? Und doch, warum machst du das? Nur niemand guckt blöd, weil keiner weiß, was ich mache.
Also ich kann ja, und irgendwann gewöhnt man sich dran, falls jemand blöd guckt.
Die bleibt da ja immer stehen. Ja,
die Sache ist die, Kathi. Wir machen uns immer Gedanken, was könnten andere über uns denken, weil wir selbst so viel bewerten. Das heißt, das kommt aus unserer eigenen Bewertung raus. Aber was passiert, und das habe ich bei mir extrem, ich habe früher immer gedacht, was könnten die anderen denken, was könnte die über mich denken, was, wenn ich mich so verhalte, was denken andere? Ist mittlerweile 0,000 mehr in meinem Leben, weil mein Gehirn nicht mehr so viel bewertet. Das heißt, wenn wir aufhören zu bewerten, wird es uns auch völlig egal, was andere über uns denken.
Ich habe ja die gleiche Erfahrung gemacht, genau. Also ich habe es nur gesagt, weil ich jetzt dachte, manche Hörer denken vielleicht so, sag mal, warum macht die das, was denken die anderen? Also ich habe das auch nicht, weil ich mache das, was mir gut tut, weißt du? Und ich weiß ja gar nicht, was ich bei anderen Menschen für Gedanken auslöse, dafür bin ich gar nicht zuständig. Ja, also,
nee, oh Gott, stell dir mal das vor.
Hui. Und dann wollte ich noch eine Sache teilen, weil ich die auch gerade ganz viel mit meiner Tochter mache. Ich nenne das die Stille. Es gibt so Momente, eigentlich ist das eher für mich, weißt du, dass ich das mit ihr mache, weil, wie du gesagt hast, Kinder haben das in sich, ja. Nur, mein Gott, ich bin ja auch habe ja auch eine Vorbildfunktion, und irgendwann schwappt sie ja auch in das Alter, wo sie anfängt, anders wahrzunehmen und rutscht vielleicht in die Bewertungsschubladen und so. Da ich, ein Augenblick, lass mal ganz kurz einmal einatmen, Augen zu, und hör mal, was du hörst. Und dann stehen oder sitzen wir da vor der Kita oder auf dem Spielplatz, einmal kurz, sie sitzt auf dem Schoß, hör mal, und dann sagt sie, ich höre Lachen. Ja, ich habe Vogel gehört. Welchen? Den höre ich auch, hör mal. Und es ist so spielerisch, weißt du? Ich sag gar nicht, wir machen jetzt ein Achtsamkeitsritual. So, jetzt setz dich mal hier hin, da macht ja kein Kind mit.
Meditier eine Stunde.
Ja. Nee. Und solche Sachen mache ich gern. Oder wir kommen auf den Spielplatz jetzt gerade im Frühling, wenn die Frühblüher kommen, und dann, ich liebe Lila, wer hätte es gedacht? Und dann ich weiß gar nicht, wie die Blumen heißen, da bin ich nun wirklich, das weiß ich einfach nicht. Und dann komme ich dahin und ich sage, schau mal dieses Lila der Blumen, einmal aufsaugen. Und dann stehen wir beide da und machen, Ist das schön. So, beautiful. Und das, oder? Es sind so schöne kleine Mega Sachen, schön, die du mit Kindern machen kannst, ja.
Ja. Und auch alleine. Gucken, was,
ja, eben. Ne? Ich mache das ja auch eher, ich bin egoistisch, ich mache das für mich, nein, Scherz, ich mache das auch für die Beziehung und auch die Verbindung zu meinem Kind. Ich habe ja auch gesagt, dass Achtsamkeit für mich ein elementarer Teil ist von Bindung, ne? Starke Eltern-Kind-Bindung. Möchtest du noch was teilen mit uns, was du machst mit deinem Sohn zum Beispiel? Oder ist das Handy gerade das präsente, der präsente Prozess?
Nein, es gibt immer wieder Dinge. Es können ganz einfache sein. Es ist so, er ist gerade emotional oder so, oder er hat sich gerade irgendwo einen Kopf angehauen. Also wenn es gerade emotionale Momente in der Eltern-Kind-Beziehung sind, dann nehme ich den einfach zu mir und ich atme mit ihm einen Moment. Also mein Kleiner ist noch nicht an dem Punkt, wo konzeptionell Achtsamkeit irgendwie versteht und hören wir mal dazu und sehen wir mal das. Da ist er noch zu jung dafür, aber einfach, dass er dann, wenn ich ihn in meiner Arme hat, wirklich diese volle Präsenz, dieses Einssein mit dem anderen Wesen für einen kurzen Moment da ist. Das ist das, was du gerade eigentlich meinst, mit dem Kind in Verbindung zu treten. Es kann nur über diese Präsenz sein. Wenn ich innerlich in diesem Moment disconnected bin und irgendwo eigentlich an meine E-Mails denke oder an irgendein Problem denke, dann spürt das Kind, dann kann das nicht andocken, dann fühlt es nicht die Ruhe, diese Verbindung, die entsteht in diesem Raum, wenn wir präsent sind. So, wenn ich den Kleinen zu mir nehme, bin ich präsent. Und natürlich werde ich auch so konzeptionelle Ideen dann einfach starten, sobald er kognitiv so weit ist, also sobald er einfach in dem Lebensalter ist, wo er sagt, er merkt
das. Das ist so eine wundervolle Sache.
So ein Lebendes, so etwas, ich versuche es vorzuleben. Weißt, wir hatten ja dieses Spiel, ich und mein Kleiner. Ich habe mal eine Zeit lang ziemlich wenig Schlaf bekommen, eben wegen dem Kleinen. Und dann bin ich stehe nun mal extrem früh auf und dann bin ich erst um 6 Uhr aufgestanden und habe ich um 6 Uhr meditiert. Dann hat er das gemerkt, dass der Papa um 6 Uhr aufsteht, er steht auch um 6 auf. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ich stehe wieder um 5:30 auf, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen länger zu meditieren.
Ja, ist auch um 5:30 auf.
Steh da um 5:30 auf. Und dann stehe ich um 5 auf, weißt du, was er macht? Er steht auch um 5 auf, er hört mich. Und dann haben wir halt einfach, ja, er setzt sich nicht dazu, meditiert, er springt da um mich rum und das ist dann okay. Und das ist dann so ein gemeinsamer, achtsamer Moment, wo er einfach
so
sagt,
schön.
Die Meditation ist dann nicht diese tiefe Versenkung wie in einem Kloster, sondern ist dann einfach dieses Lebende mit dem, was gerade da ist, ohne es großartig zu bewerten, ohne großartig irgendwas daraus zu machen, sondern diesen Moment miteinander teilen.
Und das ist so schön, was du sagst. Ja.
Spielen ist bei mir ein ganz großes Ding. Ich habe wieder spielen gelernt durch meinen Sohn Kathi. Wirklich dieses unglaublich stupide etwas machen, was etwas Spielerisches ist. Das habe ich wieder gelernt und das ist für mich die größte Achtsamkeitsübung. So dieses tausendmal das Feuer löschen, aber jedes Mal wieder mit einer Begeisterung, wieder mit einem, das Haus brennt. Oh Gott, das Haus brennt schon wieder zum tausendsten Mal und ich bin beim tausendsten Mal wieder mit Feuer dabei und löscht es mit voller Freude. Und das ist das, so Beginner Mind, every time new. Das lerne ich gerade ganz stark und bin da unglaublich dankbar, weil ich dieses Spielerische in mein Leben wieder einzieht, was ich unglaublich schön finde.
Wundervoll. Das ist die Leichtigkeit, die da in die Elternschaft kommt. Und wo du das sagst mit dem Spielen, habe ich gerade festgestellt, mir wurde immer gesagt, du kannst nicht malen, du bist nicht kreativ und so. Und ich entdecke gerade, meine Tochter hat so, wie nennt sich das? Nicht Mantras, sondern, wie heißt denn malen, das? Diese,
ja, diese Kreise, oder? Diese,
ja, und da sind so Formen drin. Und wie heißen sie denn? Wie
Mandalas?
Heißt das nochmal? Ja, danke. Also die Mandalas hat sie mit angeschleppt. Und siehe da, ich sitze mit meiner Tochter am Tisch und wir malen Mandalas aus. Und ich mit vollster Konzentration, Peter, hättest du das gedacht? Also ich bin von mir selber so beeindruckt. Ich bin so stolz, wie ich mich dem hingeben kann, diesem Mandala. Hätte ich vor ein paar Wochen, hätte ich nur gesagt, geh mir weg mit Mandalas oder mit so einem Scheiß da ausmalen, meine ich. Ist so schön, mit ihr zusammen da zu sitzen.
Yeah.
Welche Farbe nimmst du? Welche Mama, was würdest du jetzt nehmen? Also ich nehme jetzt die, ich würde jetzt die blau nehmen. Die wollte ich auch, kein Problem, nimmst du blau, nehme ich hellblau. Und so, und dann malen wir und schau mal hier. So, ganz süß. So,
mega
dann
schön.
Lass uns, Jennifer, vierte Frage, es ist die vorletzte. Hören wir mal, was sie fragt.
Ja, wow. Das klingt jetzt alles schon mega gut. Doch wie schaffe ich es, diese achtsamen Momente zu halten oder zu leben in Phasen, wo mich das Leben überrollt und ich einfach nur funktioniere, um alles um mich herum am Laufen zu halten?
Ja, ich glaube, einiges haben wir schon gesagt. Und ich glaube, wir können das sehr nachvollziehen. Du kommst aus dem Funktionieren, ich komme aus dem Funktionieren.
Aber jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's wichtig.
Gut.
Denn ich kann das so gut nachvollziehen, dass das Leben manchmal sich so unglaublich gehetzt, so unglaublich gestresst anfühlt, dass man kaum mehr Räume hat, um durchzuatmen und dann noch wirklich sich dann diesen Ballast auferlegt. Ich muss jetzt präsente Zeit mit meinem Kind verbringen.
Das ist sonst bin ich keine ganz gute gefährlich, Mutter oder kein
als,
guter Vater.
Als noch ein To-Do auf der To-Do-Liste, noch die perfekte Mama, noch der perfekte Papa zu sein. Mhm. Ich glaube, die Kunst ist in diesen Zeiten die, wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um, die ich in meinem Leben habe. Weil in dem Moment, wo du gesund mit deinen Herausforderungen umgehst, bist du das Vorbild von deinem Kind. Also du bist sowieso das Vorbild von deinem Kind. Und dein Kind sieht, welche Strategien wendet meine Mama, mein Papa an, wenn er gestresst ist, wenn es gerade viel zu tun ergibt. So, und da dürfen wir einfach in diese Vorbildrolle gehen, zu sagen, ich gehe jetzt mit dem Problem so um, wie ich möchte, dass mein Kind in Zukunft auch mit so einem Problem umgeht, wie so etwas, um so etwas zu meistern. Und gleichzeitig dort auch ganz mitfühlen und liebevoll zu sich selbst zu sein, zu sagen, okay, ich bin hier ein Mensch und ich bin auch mal fucking gestresst und ich schaffe mal nicht alles und ich kann mal auch nicht achtsam sein und ich kann auch mal nicht alles unter einen Hut bringen. Das ist auch okay, das ist Compassion, Liebe gegenüber sich selbst. Auch das dürfen wir kultivieren. Und im Zuge dessen, wenn wir das für uns kultivieren, lernt wieder, wie ich gerade eben gesagt habe, das Kind, ah, Mama und Papa ist gut zu sich selbst, wenn mal extrem viel los ist. Und das möchtest du da von deiner Tochter oder von deinem Sohn sehen, dass sie mit sich nicht hart ins Geruch geht und nicht trotzdem noch mehr unter Druck setzt, sondern in dem Moment liebevoll mit sich umgeht. Und ich glaube, das ist die Einladung an all diejenigen, die diese stressigen Zeiten haben. Was sich bei mir grundlegend in meinem Leben verändert hat. Früher, wenn es stressig und extrem war, bin ich in den Durchbox-Modus gegangen, war schlussendlich im Burnout gelandet ist. Wenn ich heute solche Phasen habe, ist es eine Selbstmitgefühlszeit. Eine Zeit, wo ich sanfter gegenüber mir selbst sitze, wo ich schaue, wo habe ich noch kleine Räume, um Zeit mir für mich zu nehmen. Das können manchmal 5 Atemzüge sein, nicht Stunden, sondern das ist dann immer Self-Compassion-Time, wo ich lerne, mich mir liebevoller zu begegnen. Das ist mein Impuls dort, weil ich es einfach gut aus meinem Leben kenne.
Eben, ich glaube, also wie ich es eben gesagt habe, ne, du kommst aus dem Funktionieren, ich komme da auch her. Ich fand es total spannend, was du am Anfang gesagt hast, wirklich diese Message mitzugeben, Leute, Achtsamkeit hat nichts mit Perfektsein zu tun. Ja, also gerade den Druck rauszunehmen. Ja, genau das Gegenteil, nämlich Wahrhaftigkeit, und das würde ich gerne noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Für mich besteht Achtsamkeit einmal aus dem Teil der Langsamkeit, also das, was du ja auch gesagt hast, früher bist du in den Durchbox-Modus gegangen, das muss ich jetzt, zack, rein und das muss funktionieren. Und heute sagst du, ich guck mal, ich nehme mal Tempo raus, was ist eigentlich los und was fühle ich gerade und wo ist die Challenge? Und dass ich sage, ich nehme, ja?
Ja, und ganz spannend, weißt du, viele sitzen vielleicht jetzt dann da und sagen, ich kann hier nicht das Tempo rausnehmen. Dann sei es schnell achtsam. Ja. Weißt du, dann mach die gleichen Dinge, aber sanfter und verurteile dich in diesem Moment nicht, wenn es mal nicht klappt. Und geh nicht in diesen Selbstzerstörungsmodus, sondern sei liebevoll mit dir. Weißt du, weil ich sehe das genauso wie du, Kathi. Ich sehe das, dass Achtsamkeit oftmals auch ein Schritt zurücktreten ist. Es gibt ja diesen schönen Spruch aus dem Buddhismus, wenn du mal meditiere jeden Tag eine Stunde, aber wenn du mal wirklich einen stressigen Tag hast, wo alles einbricht, meditiere 2. Der Grund ist natürlich, weil wir dann wieder klarer sehen können, um was geht's eigentlich im Leben. Aber gleichzeitig schreckt es natürlich viele ab. Viele schreckt es ab.
Ja, ich glaube, ich bin missverstanden worden. Ja, genau, so meine ich das gar nicht. Sondern bei mir geht es darum, ich bin ja immer diese Eltern-Kind-Beziehung. Wenn ich merke, ich stehe unter Strom, ich muss das jetzt mal, das ist alles so viel. Okay, ich fange einfach kurz mal an. Nur einfach den Satz rede ich jetzt noch mal langsamer. Wenn ich mit dem Kind so rede, muss ich lesen. Und das immer. Und ich merke irgendwie, ich gehe rüber und sehe, okay, ganz ehrlich, wir gehen jetzt die Schuhe anziehen, dann die Jacke und dann gehen wir raus. Und schon habe ich, meine ich mit Langsamkeit, ich meine nicht von Langsamkeit. Das kann doch, willst du das in der Elternschaft machen, weißt du? Ich bin immer ein Fan davon, es irgendwie alltagsnützlich zu machen. Das meine ich mit Langsamkeit. guck mal, ich rede ja gerne sehr schnell, hast du vielleicht schon festgestellt. Und auch ich habe dann, darf dann sagen, okay, jetzt ich bin am Limit, ich nehme es raus. Oder, also Langsamkeit einmal, das meine ich damit, Handlungen auch, ne? Ich hektisch die Tasche packe, ja, und lasse rein. Und ich merke, jetzt flippe ich gleich aus. Okay, ich nehme die Tasche. Jetzt nehme ich die Taschentücher und die lege ich da rein. Und ich nehme noch den Pullover und den tue ich da rein. Und es wird die Welt nicht untergehen. Das meine ich mit Langsamkeit. Und dann habe ich noch den Aspekt der Wahrhaftigkeit. Und das ist das, was du eben angesprochen hast. Ich möchte so gerne dazu einladen, unsere Gefühle, die dürfen sein, die dürfen gespürt werden. Und ich habe es erst heute Morgen erlebt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege nichts geschissen. Es hat auch zyklische Gründe. Es sind ja die Phasen, die Frauen durchleben dürfen. Alles läuft schief, kriege nichts gerissen. Und mir ist der Fingernagel abgebrochen, Peter. Weißt du, was passiert ist? Bin komplett flennen zusammengebrochen, weil der scheiß Fingernagel abgebrochen ist. Und dann dachte ich so, okay, Schätzchen, wollen wir mal im Hier und Jetzt ankommen? Ist jetzt danke, Fingernagel, für das Zeichen. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit. Und ich habe mich aufs Sofa gesetzt und habe geweint.
Beautiful.
Ja, das ist für mich Tempo rausnehmen und wahrhaftig zu sein, ja, und zu sagen, okay, das sind meine Gefühle gerade, und weißt was, danach ging es mir so gut und ich dachte so, nee, ich krieg alles hin. Ja. Ist alles super jetzt. Und das waren diese eine Minute oder so, mehr war das nicht, ja. Und das möchte ich auch, dass wir Eltern uns das erlauben, wahrhaftig unsere Gefühle vor unseren Kindern zu leben. Wie oft höre ich Eltern, die sagen, ja, ich darf ja vor meinem Kind nicht weinen, warum nicht? Es ist so wichtig, wahrhaftig deine Gefühle zu zeigen.
Weißt du, man denkt, man kann vom Kind nicht weinen, weil es als Schwäche interpretiert wird. Es ist Bullshit. Mhm. Es ist eine unglaubliche Stärke, eine Klarheit, eine Verbundenheit zu sich selbst. Schau, wann bist du schwach? Du bist schwach, wenn du durch dein Leben hetzt und dann dich ein gebrochener Fingernagel zerstört. Du bist stark, wenn der Fingernagel abbricht, du deine Gefühle wahrnimmst, das als Impuls ist, durchzuatmen, weinst und dann... Wann bist du stärker? Du warst nach der Zeit für dich, nach dem Weinen, stärker wie zuvor. Das ist wahre Stärke. Wahre Stärke heißt, mit seinen Gefühlen in Verbindung zu sein.
Schön, ne? Und dann also ich helfe ja gerne kommunikativ auch, weil Eltern fragen, ja, was, wenn ich jetzt weine, was sage ich meinem Kind? Also ich bin gerade traurig, deswegen weine ich, kommen die Tränen und ich kann traurig sein und gleichzeitig für dich da sein. Mhm. Das ist möglich. Ja, ich kann hier sein. Oder was ich auch meinen Kindern gerne sage, ich weine jetzt, ich bin gerade traurig, sehr verzweifelt und gleichzeitig kann ich glücklich sein. Weil wenn ich euch sehe, bin ich glücklich und ich kann gleichzeitig traurig sein.
Und jetzt kommt was Spannendes, Kathi. Was ich beobachte, ist, dass Traurigkeit oder Emotionen ein Problem sind, ist was Konditioniertes. Hm. Wenn du das nicht beim Kind konditionierst, macht es aus deinen Emotionen kein Problem.
Genau.
Also das ist wirklich ein antrainiertes, weil wir uns verurteilen für die Emotionen, die wir haben, glauben, dass wir dass Kinder das auch irgendwie auf eine Art und Weise tun, dass wir das nicht dürfen. Das heißt, das antizipieren wir in unserem Kopf, statt dass es ihr Kind haben. Mein Kleiner macht kein Problem draus, wenn meine Frau oder ich mal weinen. Das ist für ihn völlig okay, weil wir kein Problem draus machen. Und das war für mich am Anfang ganz spannend, weil das zu sehen, dass es etwas Antrainiertes ist. Mhm. Klar, kommt er manchmal her, gibt ein Taschentuch, aber es ist okay.
Das ist so süß.
Everything is fine für him.
Wenn die kleinen Kinder in der Lage sind, empathisch zu handeln, das ist Wahnsinn. Ne? Wo wir irgendwie, wo viele dran arbeiten, oh Gott, wie kann ich empathisch reden, wie kann ich empathisch handeln? Und dann kommt so ein Zweijähriger und reicht dir ein Taschentuch. Das ist einfach herrlich, oder? Ja.
Ja, und aber trotzdem macht ihr kein Problem, es ist für ihn nicht schlimm.
Nö. Nein.
Er bekommt keine Angst, wird nicht verzweifelt, nicht, sondern Mama weint.
Weil ihr gleichzeitig da sein könnt, ne? Das ist, ihr seid ja da.
Ja.
Sehr präsent.
Ja. Das ist der Punkt.
Okay, dann gucken wir mal, was Jennifer zum Abschluss von uns möchte. Peter, bist du bereit für den Abschluss?
Yes.
Okay.
Und zum Abschluss als so eine Art Fazit, habt ihr noch einen einzigen knackigen Satz, den ihr uns Eltern zur Achtsamkeit mitgeben möchtet?
Wir können jetzt zusammenfassen von all dem, was wir gesagt haben.
Geh liebevoll mit dir um. Ist das aus meinem Gehirn gekommen? Ich glaube, nur ein Satz.
Ein Satz. Ich gucke. Ich gucke. Ich sehe, spüre und liebe. Wie findest du es?
Beautiful.
Passt ja gut zusammen, unsere beiden Sachen. Mhm.
Megaschön, megaschön. Ja. Danke für diese schönen drei Worte, die sage ich ganz gut zusammenfassen.
Ja. Peter, ich danke dir für unseren Austausch. Jennifer für die Fragen natürlich, die hat uns ja geleitet hier heute. Und ja, würde sagen, schenken wir Liebe raus in die Welt.
Wie es so schön geht, ja, ist doch cool, ja.
Peter, dann würde ich sagen, auf bald und alles Liebe dir. Mach es gut. Tschüss. Und das Handy kommt weg, ne?
Ja.
Tschüss. Wow, was für ein tiefer Austausch voller Verbindung. Ich hoffe, wir konnten dir ein wenig Klarheit mitgeben, warum Achtsamkeit im Alltag so einen Zauber bewirken kann und wie du dies für dich auch im Alltagsstress umsetzen kannst. Danke, lieber Peter, für deine Zeit. Und wenn du es noch nicht getan hast, vote gerne noch beim Deutschen Podcastpreis für Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Und ansonsten freue ich mich auf dich in der Challenge aus Nein, mach Ja. Sei dabei und lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Alle Infos und Links zu den Sponsoren, Gästen oder Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes bzw. in den Details der Folge. Wichtig, ich sag schon mal Danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.